Wir haben vor 2 Jahren, im November 2021, damit begonnen, uns das Lukas-Evangelium anzuschauen. Kapitel 1 haben wir gestartet und wir sind Abschnitt für Abschnitt durchgegangen, Vers für Vers. Und in der Zwischenzeit hat es immer wieder ein paar Verschnaufpausen gegeben. Und jetzt haben wir vor, bis Ostern die letzten 7 Kapitel zu studieren gemeinsam. Der Schreiber vom Lukas-Evangelium, der vom Beruf Arzt war, der Lukas, der schreibt in seiner Einleitung in Kapitel 1, dass er das Leben von Jesus recherchiert hat. Er hat ihn nie persönlich gesehen, er hat ihn recherchiert mit Hilfe von Augenzeugen und das dann aufgeschrieben und geordnet, damit in Vers 4 im Kapitel 1 steht es, die Zuverlässigkeit von den Dingen, die Jesus betreffen, um das zu bestätigen. Also er wollte zeigen, wie glaubwürdig das Leben von Jesus und die Lehren von Jesus sind. Das heißt, im Lukas-Evangelium geht es um Jesus, aber es geht auch um uns. Es geht um das, dass wir prüfen, wie glaubwürdig das ist, was Jesus da sagt. Und es ist heute am Anfang schon angeklungen, das große Thema der Stelle heute ist das Reich Gottes. Und das ist nicht nur heute ein Thema, sondern das ist im ganzen Lukas-Evangelium eigentlich eine Schlüsselstelle. Jesus selber sagt im Kapitel 4, im Vers 43, da beschreibt er seinen Dienst da auf der Welt so. Er sagt, ich muss auch den anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Also Jesus hat es seinen Auftrag gesehen, das Reich Gottes auf dieser Welt zu verkündigen. Und heute sind wir im Kapitel 17. Wir schauen uns die Verse 20 bis 37 an. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du sie gerne aufschlagen, Kapitel 17. Wenn du keine Bibel dabei hast, nachher siehst du auch den Text hinter mir. Ich habe die Stelle von heute mit 3 kurzen Aussagen beschrieben. Vielleicht helfen dir diese 3 Aussagen, dass du in der kommenden Woche manchmal an diese Worte von Jesus nur denken kannst. Und die 3 Aussagen sind folgend. Im Vers 20 und 21, da sehen wir, Gott wirkt. Das ist das Erste. Gott wirkt. Zweitens sehen wir dann ab Vers 30, Jesus kommt. Und das Dritte, Verse 31 bis 37, ist dann die Frage, bist du bereit? Also eigentlich recht einfach. Gott wirkt, Jesus kommt, bist du bereit? Fangen wir an bei den Versen 20 und 21. Gott wirkt. Da steht, und als er, also Jesus, von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Da antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wir sehen da, dass die religiöse Elite der damaligen Zeit, die Pharisäer, zu Jesus gehen und ihn fragen, wann kommt das Reich Gottes? Für sie war dieses Reich Gottes auch ein extrem wichtiges Thema. Weil zu dem Zeitpunkt haben die Juden schon über 400 Jahre keinen König mehr, kein politisches Reich. Sie warten seit Jahrhunderten schon darauf, dass dieser versprochene Messias kommt, um Gottes Reich aufzurichten. Sie warten auf den, den der Prophet Daniel 550 Jahre vor ihnen beschreibt. Der Daniel schreibt, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen, und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Also es ist keine Übertreibung, zu sagen, dass das Warten auf dieses ewige Reich die zentrale Hoffnung von den Juden war oder eigentlich immer noch ist. Ihre Erwartung war, dass das, was der Daniel da beschreibt, dass eine mächtige Person auftritt und dieses ewige Reich anfängt. Und aus diesem Hintergrund stellen sie Jesus, glaube ich, diese Frage. Sie sagen, wann kommt das Reich? Und bei ihnen hat es bedeutet, wann werden die Römer endlich vertrieben? Und Jesus überrascht sie wahrscheinlich sehr mit seiner Antwort, weil er sagt, dass das Reich Gottes schon da ist. Und es ist da irgendwie ein interessantes Wortspiel, das wir auch in der deutschen Sprache sehen. In Vers 20 sagt Jesus, dass man das Reich Gottes nicht beobachten kann. Man kann es nicht an äußeren Zeichen erkennen. Er sagt dann, man kann nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Und dann in Vers 21 sagt er aber dann selber, siehe, es ist mitten unter euch. Es ist so, wie wenn Jesus sagen würde, das Reich Gottes ist unsichtbar, macht doch eure Augen auf, dann seht ihr es. Und ich glaube, was er meint ist, wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht achtsam ist, dann verpasst man dieses Reich Gottes, dann sieht man das nicht. Weil das Reich Gottes unscheinbar ist. Es breitet sich nicht aus wie ein politisches Reich, das man von außen sehen kann. Aber Jesus sagt, das Reich ist schon da. Die Juden damals haben Gottes Wirken eben nicht gesehen. Das war das Problem. Weil sie falsche Erwartungen gehabt haben von dem, wie dieses Reich ausschauen muss. Und das Traurige ist, sie haben nicht einmal den König von diesem Reich gesehen, obwohl er mitten unter ihnen gestanden ist. Ich möchte dazu eine wahre Begebenheit erzählen. Am 12. Jänner 2007, da hat sich ein Mann mit seiner Violine an einer U-Bahn-Station in Washington D.C. gestellt. Er hat seinen Geigenkoffer ausgepackt und hat angefangen mit der Geige zu spielen. Es war 10 vor 8 in der Früh, also in der Rush-Hour. Und er hat 43 Minuten lang gespielt. Und in dieser Zeit sind 1100 Personen an ihm vorbeigegangen. Der Name von diesem Mann war Joshua Bell. Ich weiß nicht, ob jemand ihn kennt. Er ist einer der größten klassischen Musiker unserer Zeit. Vorgestern hat er gerade in der Elbphilharmonie vor einem ausverkauften Konzert gespielt. Damals im Jahr 2007 an dieser U-Bahn-Station hat er 43 Minuten lang klassische Meisterstücke gespielt. Auf einer Stradivari, die 3 Millionen Euro wert ist. Und an diesem, normalerweise, das muss man nur wissen, ist interessant, verlangt dieser Typ 2.000 bis 3.000 Euro pro Spielminute. Aber er hat da 43 Minuten lang gespielt und während dieser 43 Minuten haben 20 Personen ihm was in den Koffer eingeschmissen. Und es sind $32 zusammengekommen. Nur 7 Leute sind stehen geblieben und haben ihm kurz zugehört. Und nur einer hat erkannt, wer dieser Mann da ist. 2 Tage vorher hat er nämlich in einer ausverkauften Konzerthalle gespielt. Und da hat das billigste Ticket durchschnittlich $100 gekostet. Und das Ganze ist irgendwo interessant zum Hören, oder? Es ist organisiert worden damals von der Washington Post als ein soziales Experiment, um zu zeigen, wie viel die Menschen eigentlich verpassen. Und ich finde, es ist ein guter Vergleich. Es ist sehr leicht für uns, dass wir da über die Pharisäer urteilen und dass wir denken, warum haben sie das verpasst? Aber die Frage für uns ist eigentlich, ob wir Gottes Wirken wahrnehmen, ob wir sein Reich sehen. Weil Gott wirkt jetzt. Er baut sein Reich mitten unter uns. Er baut sein Reich überall da, wo Menschen sich versammeln, um ihn zu ehren. Überall dort, wo Menschen so behandelt werden, wie Gott sich das vorstellt. Überall dort, wo Geld, wo Arbeit, wo Freizeit, wo Sexualität so ausgelebt wird, dass es Gott ehrt. Eigentlich überall dort, wo Gottes Wille geschieht, da fängt Gottes Reich an. Ich bin sehr froh über den Zeugnisteil in unserem Gottesdienst, weil es ist eins von diesen Dingen, wo wir auf Gottes Wirken hinweisen wollen. Es geht da nicht um die Personen, die draußen stehen oder um die Ereignisse, sondern es geht darum, dass wir sehen, wie Gott wirkt oder wo wir uns vielleicht sein Wirken auch erwünschen. Der Calvin, der Reformator, hat in seiner Zeit damals gesagt, die Aufgabe der Gemeinde ist es, das unsichtbare Reich Gottes sichtbar zu machen. Und das Schwierige ist, dass Gottes Reich eben nicht ein Reich ist, das man mit äußeren Mitteln, man kann es nicht mit Waffen aufrichten, man kann keine Grenzen drum ziehen, weil es ist ein unsichtbares, ein unscheinbares Reich, ein geistliches Reich, das aber jetzt schon da ist. Ist dieses Reich jetzt schon perfekt? Nein, ich glaube, wir wissen das. Wir nehmen das wahr, weil dieses Reich jetzt nur ein gemischtes Reich ist. Weil es in dieser Welt nur Sünde und Dunkelheit, Rebellion gibt, die dieses Reich Gottes verdrängen wollen. Unsere Selbstzentriertheit hindert uns oft, Gottes Willen zu tun, an seinem Reich zu bauen oder es wahrzunehmen. Aber nichtsdestotrotz, Jesus sagt uns, Gott wirkt jetzt schon. Sein Reich hat schon begonnen. Durch das, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, nimmt das Ganze jetzt Fahrt auf. Unscheinbar, aber doch. Und erst wenn Jesus dann das zweite Mal auf diese Welt kommt, dann wird dieses Reich vollendet. Und genau um das geht es in den folgenden Versen. Ab Vers 22, da sehen wir dann, dass Jesus sich seinen Jüngern zuwendet. Weil er will sie auf genau dieses Event, auf die Vollendung des Reiches vorbereiten. Verse 22 bis Vers 30 sehen wir, Jesus kommt. Und ich möchte aber in der Mitte anfangen, bei Vers 25. Dort sagt Jesus über sich selbst, vorher aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Jesus zeigt da den Jüngern etwas, was sie auch damals eigentlich noch nicht ganz verstehen haben können. Sie haben nämlich die ganze Zeit geglaubt, sie sind auf dem Weg nach Jerusalem, damit sie dort Römer töten. Aber Jesus sagt ihnen immer wieder, sehen wir das auch im Lukas-Evangelium, dass sie nach Jerusalem gehen müssen, damit er getötet wird. An unserer Stelle, damit er die Strafe der Sünde auf sich nimmt. Und dann erst, deswegen steht da vorher aber im Vers 25, dann erst kann er als König auf diese Welt kommen. Dann kann er dieses Reich für sich in Anspruch nehmen und vollenden. Die Frage ist, wie wird das ausschauen, wenn er das macht? Und wir werden in ein paar Wochen im Kapitel 21 sehen, da geht es ein ganzes Kapitel lang in der sogenannten Endzeitrede, geht Jesus auf dieses im Detail ein, wie das ist, wenn er wiederkommt. Aber wir müssen nicht so lange warten, weil eben bei uns da im Kapitel 17 sehen wir schon zwei wichtige Merkmale von dem. Es geht darum, dass Jesus kommt und wir sehen, er beschreibt dort zwei Dinge. Erstens beschreibt er, dass er unübersehbar kommen wird. Und zweitens werden wir sehen, er wird überraschend kommen. Schauen wir uns zuerst an, unübersehbar, die Verse 22 bis 24. Er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen. Und ihr werdet nicht sehen. Und man wird zu euch sagen, siehe dort oder siehe hier. Geht nicht hin, folgt auch nicht. Denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Jesus sagt, dass seine Jünger, dass Tage kommen werden, wo er nicht mehr da ist. Und sie werden ihn vermissen. Sie werden sich wünschen, einen von diesen Tagen wieder zu erleben. Ich glaube, das können wir irgendwie nachempfinden. Und gleichzeitig sagt er, dass sie hören werden, dass Jesus wieder auf die Welt kommen ist. Manche werden sagen, er ist dort oder er ist dort. Aber Jesus warnt sie. Er sagt, geht's nicht hin. Warum nicht? Jesus sagt, weil es Verführer sind. Menschen, die fälschlicherweise behaupten, dass Jesus wiedergekommen ist. Aber wie kann man wissen, dass es falsche Behauptungen sind? Weil Jesus sagt da in diesem Text, dass wenn er wiederkommt, dann wird es keinen Zweifel darüber geben, ob er da ist oder nicht. Alle werden das wissen. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, dann brauchen wir kein WhatsApp oder kein Twitter, weil wir es einfach wissen werden. Wir werden es sehen. Es muss nicht in die Nachrichten ausgestrahlt werden bis ins letzte Eck, weil alle es sehen werden. So haben wir zuerst gesehen, dass Gott wirkt jetzt schon, ganz unscheinbar, dann ist irgendwie das Kommen von Jesus das Gegenteil. Es wird unübersehbar sein für alle. Wie ein Blitz, sagt Jesus da, der den ganzen Himmel erleuchtet, für alle sichtbar. Aber er kommt nicht nur unübersehbar, sondern er kommt auch überraschend. Darum geht es in den Versen 26 und folgende. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Jesus wird überraschend kommen. Er macht dort zwei Vergleiche. Er zieht zwei Referenzen zu historischen Ereignissen. Noah, die Tage Noahs und die Tage Lots. Und was beide gemeinsam haben, ist, dass es dort ein Gericht geben hat. Ein Gericht von einem riesengroßen Ausmaß. Bei Noah ist die ganze Welt überschwemmt worden und jeder, der nicht in der Arche war, alles, was geatmet hat, alle Lebewesen, die nicht da drinnen waren, sind umgebracht worden. Und bei Lot sehen wir, wie eine ganze Stadt zerstört wird. Also es geht um ein Gericht. Und das Zweite, was Jesus da betont, ist, wie beschäftigt die Menschen damals waren in diesen Tagen. Was machen sie? Sie essen, sie trinken, sie heiraten, sie kaufen, sie verkaufen, sie pflanzen und sie bauen. Das sind eigentlich alles ziemlich normale Dinge, oder? Das sind gewöhnliche Aktivitäten. Was heißt das jetzt? Sollen wir das alles nicht mehr machen? Dürfen wir nicht mehr essen? Sollen wir nicht mehr heiraten? Sind Urlaubspläne verboten oder Wocheneinkäufe? Ist Arbeiten oder Studieren vielleicht schlecht? Möchte Jesus, dass wir alles liegen und stehen lassen und warten, bis er wiederkommt? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Punkt, den Jesus da machen will, ist, dass er kommen wird, wenn niemand es erwartet. Wenn das Leben einfach so vor sich geht. Der Fehler, den die Menschen damals gemacht haben, ist, und den auch viele heute machen, wenn irgendetwas Schlimmes passieren wird, dann werde ich das schon früh genug merken. Dann werde ich aufhören mit den ganzen Dingen. Oder sie leben einfach vor sich hin und sie denken, es wird schon nichts Schlimmes passieren. Und sie sind so fokussiert und so begrenzt auf ihre täglichen Aktivitäten. So ist es den Leuten in Noahs Zeit gegangen und bei Lot auch. Sie haben nicht gehört, obwohl Lot und Noah die Menschen gewarnt haben, dass was passieren wird. Und Jesus sagt, er wird nicht nur sichtbar für alle kommen, sondern es wird auch überraschend sein. Für jeden von uns. Wie ein Blitz auch irgendwie überraschend ist. Nicht nur sichtbar, sondern überraschend. Aber wenn du den Donner hörst, dann ist es schon zu spät. Und das Problem damals und auch heute ist nicht das, wie die Leute gelebt haben. Es war nicht das Was das Problem, sondern eher das, wie sie das gemacht haben. Sie haben so gelebt, als wie wenn Jesus nie kommen würde. Als wie wenn das Leben immer so weitergehen würde. Und warum es so wichtig ist, dass wir uns, dass wir andere darauf vorbereiten, das sehen wir im letzten Abschnitt. In Vers 31 bis 37 redet Jesus weiter. Er erklärt, an jenem Tag, wenn Jesus wiederkommen wird, Wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein. Einer wird genommen und der andere gelassen werden. Zwei werden zusammen mahlen. Die eine wird genommen, die andere gelassen werden. Stell dir vor, wie das wäre, wenn Jesus wiederkommen würde. Du bist gerade mit irgendwas beschäftigt. Was denkst du wären deine ersten Gedanken, die dir in den Sinn kommen? Was würdest du machen? Würdest du alles stehen und liegen lassen und Jesus in die Arme laufen, wenn er vor dir erscheint? Oder kommt dir eher der Gedanke in den Sinn, schade, das wollte ich jetzt eigentlich nur fertig machen. Oder das wollte ich jetzt eigentlich nur erledigen. Ich glaube, das ist das, was Jesus da im Vers 31 beschreibt. Mir geht es leider immer wieder so, dass ich mir denke, Jesus, bitte komm noch nicht sofort. Bitte lass dir noch ein bisschen Zeit. Weil ich würde gern das noch erleben oder das noch machen. Aber ich glaube, das zeigt, wie wenig, dass ich verstanden habe, wie gut es ist, wenn Jesus kommt und dieses Reich anfängt. Und wie viel besser das sein wird, als wie alles, was diese Welt zu bieten hat. Und Jesus zeigt mir und er zeigt uns auch, wie gefährlich das ist, wenn wir nicht nur in dieser Welt leben, sondern wenn wir uns an diese Welt klammern, wenn wir an dieser Welt hängen. Und er gebraucht an diesen Versen eben das Bild von Lots Frau. Was war mit ihr? In 1. Mose, im Kapitel 19, da lesen wir, dass sie zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern aus Sodom geflüchtet ist, bevor die Stadt zerstört wird. Aber dann dreht sie sich auf dem Weg, auf der Flucht um und schaut nochmal zurück. Obwohl Gott vorher ausdrücklich sagt, sie sollen nicht umkehren, sie sollen sich nicht umdrehen und nicht stehen bleiben. Aber Lots Frau hat sie umgedreht. Ihre Handlung hat ihr Herz offenbart. Sie ist noch an dieser Stadt gehangen, an ihrem Leben dort. Sie war halbherzig irgendwie. Und deshalb hat Gott sie dann zu einer Salzsäule erstarren lassen. Und ich glaube, wenn Jesus wiederkommt, dann wird es ungefähr so sein. Es wird unser Herz offenbaren. Es wird zeigen, worauf unser Herz ausgerichtet ist. Im Vers 34 beschreibt Jesus, dass an dem Tag zwei in einem Bett sein werden. Und zwei werden gemeinsam arbeiten. Er beschreibt ein Szenario, in dem zwei Menschen, die ein sehr nahes Verhältnis haben, die zusammen in einem Bett sind und zusammen arbeiten, unterwegs sind. Und er sagt, einer wird genommen und der andere gelassen. Das heißt, wenn Jesus kommt, dann wird es eine Trennung geben. Es ist wie ein Gericht, so ähnlich wie bei Lot und Noah. Und es ist irgendwie erschütternd, wenn wir uns das vorstellen, wenn wir uns probieren, das auszumalen. Wenn du überlegst, mit wem du durch dein Leben gehst und dann dir vorstellst, eine Person, die du liebst, die du magst, ist auf einmal nicht mehr da oder du bist nicht mehr da. Was Jesus uns da zeigt, ist, dass das Ende nicht für alle gut ausgehen wird. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns selber und dass wir andere auf dieses Kommen von Jesus auch vorbereiten. Ich glaube, deswegen sagt Jesus seinen Jüngern so viel darüber. Und wenn wir ehrlich sind, dann spüren wir, glaube ich, dass wir alle halbherzig sind wie Lots Frau. Dass wir irgendwo in dieser Welt hängen. Und darum ist das Kommen von Jesus, glaube ich, für jeden von uns eine ernste Sache. Vielleicht sogar eine beängstigende Sache. Aber ich glaube, zwei Dinge sind da wichtig, dass wir das bedenken. Das erste ist, dass nicht wir entscheiden, wer mit Jesus geht oder mal bei Jesus sein wird und wer nicht, sondern das macht Jesus. Er ist der Richter der Gedanken, nicht wir. Und das zweite, Es ist so wichtig. In Vers 33 sagt er uns, dass jeder die Möglichkeit hat, dabei zu sein. In Vers 33 beschreibt er eben wie. Er sagt, wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten. Der Unterschied zwischen Noah bzw. Lot und den anderen Menschen, die bei dem Gericht umkommen sind, die nicht gerettet worden sind, war nicht, weil der Lot oder der Noah besser waren. Lest einmal die Geschichte von ihnen und wie sie gelebt haben. Der Unterschied war einzig das, dass sie ihr Leben aufgegeben haben und es in Gott wiedergefunden haben. Sie haben es Gott anvertraut. Der Lot und der Noah, sie haben alles, was sie in dieser Welt eigentlich besessen haben, aufgeben und haben Gott vertraut. Und das ist die einzige Rettung, sagt Jesus. Wenn du dein Leben in dieser Welt suchst, dann wirst du es am Ende verlieren. Das heißt, du rettest dein Leben nicht, indem du dir möglichst viel ansammelst, möglichst viel aus dieser Welt, aus diesem Leben herausholst, sondern indem du dir selber stirbst. Wir retten unser Leben, indem wir es im Vertrauen auf Jesus hinlegen, ihm ausliefern. Und ich glaube, das ist die frohe Botschaft von diesem Reich Gottes. Dass wenn wir unser Leben loslassen, dass wir in Jesus wiederfinden und das ein freudiges Ereignis sein wird. Am Ende kommen dann noch einmal die Jünger zu Wort, in Vers 37. Sie sagen, und sie antworten und sagen zu ihm, woher? Er aber sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da sammeln sich auch die Adler. Wir haben letzten Donnerstag im Hauskreis länger über diesen letzten Vers diskutiert. Und ich muss sagen, ich bin immer noch nicht gescheiter. Ich habe einige Kommentare gelesen und es gibt so viele Meinungen, wie es Kommentare gibt zu diesem letzten Vers. Aber vielleicht muss man es auch nicht überstrapazieren, sondern einfach, wenn wir uns dieses Bild vorstellen, die einfache Erklärung, dass wenn du am Himmel oben Adler oder Geier siehst, dann kannst du darauf schließen, dass drunter ein totes Tier liegt, ein Aas. Und vielleicht meint Jesus, dass es genau so sein wird, wenn er wiederkommt. Es wird keinen Zweifel geben, wo sich das alles abspielen wird. Es wird einfach offensichtlich sein, wir werden es sehen können. Aber wir können gern im Speakers Corner über diese Auslegungen dann reden. Ich glaube, es ist für den ganzen Kontext von dem nicht so wichtig. Ich finde nämlich die Frage der Jünger eigentlich sogar faszinierender wie die Antwort von Jesus. Am Anfang von unserer Stelle, da fragen die Pharisäer, wann wird das Reich aufgebaut? Und jetzt zum Schluss sehen wir, dass die Jünger fragen, wo? Wo wird das alles passieren? Das ist interessant, das zeigt, wie wenig sie eigentlich verstanden haben. Also ich bin in sehr guter Gesellschaft, glaube ich. Weil Jesus ja davor gesagt hat, man kann nicht sagen, dort ist es oder dort ist es. Aber ich glaube, was wir von den Jüngern lernen können, ist, sie wollten vorbereitet sein, sie wollten das nicht verpassen. Aber Jesus lässt sie nicht festnageln, oder? Er lässt einiges offen. Stell dir vor, dass du in der kommenden Woche jemanden eingeladen hast, du erwartest Besuch und du weißt, wann dieser Besuch kommen wird, du wirst wahrscheinlich das ein oder andere Zimmer herrichten, du wirst schauen, dass genug, weiß ich nicht, Kaffee oder Tee daheim ist, vielleicht was du anbieten kannst. Und jetzt stell dir vor, der Besuch kommt einfach irgendwann in der Woche, unangekündigt. Das wäre spannend, oder? Weil weder du noch deine Wohnung wären wahrscheinlich sehr vorbereitet für das. Aber Jesus ist genau so, er ist wie ein unangekündigter Besucher. Und das ist interessant, weil Jesus traut dir das zu. Jesus denkt, dass es besser ist für uns, wenn wir nicht wissen, wann genau das er kommt. Dass wir in dieser spannenden Erwartungshaltung leben. Vielleicht kommt Jesus, wenn du schläfst. Vielleicht wird er kommen, wenn du im Kino bist. Vielleicht kommt er, wenn du beim Arbeiten bist. Vielleicht kommt Jesus in 5 Minuten. Vielleicht wird Jesus erst erscheinen in 5 Jahren oder in 50 Jahren. Wir wissen es nicht. Aber er möchte dabei, dass wir in diesem Bewusstsein leben, dass er jederzeit wiederkommen kann. Und das Spannende ist, dass er uns nicht nur warten lässt, sondern dass er uns jetzt schon angefangen hat, dieses Reich zu bauen, dass wir jetzt nicht herumsitzen müssen, sondern dabei sein können, an seinem Reich mitzubauen. Wir müssen nicht vor Angst gelähmt sein, sondern wir dürfen in unserer Vorfreude wachsen auf das, dass Jesus kommt und sein Reich vollenden wird. Wir wollen jetzt nach der Predigt ein Lied singen, in dem wir Gott unsere Halbherzigkeit bekennen wollen. Und ich lade dir ein, danach, nach diesem Lied wird es eine Möglichkeit geben zur Stille, dass du deine Gedanken sammelst, dass du nachdenkst über das, was du gehört hast oder was wir da gelesen haben, dass du dich vorbereitest und überlegst, mit Gott darüber redest, wie es dir geht, ob du bereit bist für ihn, für sein Kommen. Und dann wollen wir gemeinsam Gott anbeten. Ich will jetzt nur für uns beten. Amen. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir nicht unvorbereitet sein müssen für dein zweites Kommen. Danke, dass du uns so viel darüber sagst. Und ja, ich möchte dir einfach bitten, du kennst unsere Herzen, du weißt, wie es uns geht. Du weißt, ob wir bereit sind für die oder nicht, ob es etwas zu bereinigen gibt, ob wir nachforschen sollten. Deine Glaubwürdigkeit, ob das uns nur beschäftigt oder ob wir zu sehr in dieser Welt gefangen sind. Danke, dass du unsere Herzen kennst und dass du ja, der beste Besucher bist, den wir je erwarten können. Bitte schenk du uns, dass wir in diesem Bewusstsein leben dürfen. Amen.